So, hallo liebe Zuhörerinnen und Zuhörer. Willkommen bei unserer vierten Folge des grünen Politik-Podcasts The Big Four for Generation Z. Ich bin Anton Zwar und ich sitze wieder mit unserer Bundestagsabgeordneten Beate Müller-Gemmicke im Wahlkampfstudio und wir sprechen heute über unser viertes Thema, und zwar die Gleichstellung. Wir Grünen sind da ja sehr dabei, besonders bekannt, die Gleichstellung zwischen Mann und Frau. Und was ja in unserer Welt auf jeden Fall immer wichtig ist, ist das Geld. Und da kommen wir dann zum Gender Pay Gap. Wie schaffen wir es, den zu überwinden?
Ja, als erstes mal, man muss es einfach feststellen, wir haben den Gap. Also unbereinigt sind es immer noch ungefähr 20%, wo Frauen weniger verdienen. Das Entscheidende ist aber, dass wir dann immer von gleicher Lohn für gleiche Arbeit reden. Mhm. Wenn wir uns aber mal angucken, den Grundsatz gleicher Lohn für gleichwertige Arbeit, dann wird man merken, dass eigentlich der Gap noch viel größer ist, als wir uns das so vorstellen. Weil natürlich die Berufe, die frauendominiert sind, zum Beispiel die Pflege, Krankenhaus, Altenpflege, Dienstleistungsbereich, Handel, Reinigungsbranche etc., das sind dann vor allem Frauen, dass die natürlich noch mal viel weniger verdienen im Vergleich zu anderen männerdominierten Berufen zum Beispiel. Nehmen wir mal die Pflege, eine examinierte Pflegekraft, 3 Jahre Ausbildung, hat, finde ich, relativ große Verantwortung, einen extrem wichtigen Beruf ist körperlich auch belastet, ja.
Also, ja, wenn man denkt, ja, dass also Menschen da im Krankenhaus liegen, 80 Kilo, die sich nicht bewegen können, die gewendet werden müssen.
Genau, das also ist, man gibt zwar ein bisschen Hilfsmittel da und dort, aber natürlich körperlich auch anstrengend und natürlich vor allem auch emotional, psychisch natürlich auch belastend. Genau, 3 Jahre Ausbildung, wie gesagt. Und wenn man dann irgendwelche vergleichbaren Männerberufe sich anguckt, so ein Mechatroniker zum Beispiel, ja, der 3 Jahre Ausbildung hat, die verdienen natürlich mehr. Das heißt, eigentlich bräuchten wir wirklich ein Entgeltgleichheitsgesetz, wo tatsächlich über den Beruf hinaus auch verglichen wird, was sind die Anforderungen an den Beruf, was sind die Voraussetzungen, welche Ausbildung, gibt es Verantwortlichkeiten, Budget zum Beispiel, Personal, was braucht man an Kommunikationsfähigkeiten und. Dann müsste man sozusagen das mal nebeneinander legen und dann vergleichen, dann merkt man, dass ja wahrscheinlich Frauen immer noch insgesamt noch viel, viel schlechter bezahlt werden als Männer. Also von daher Entgeltgleichheitsgesetz wäre notwendig, wo man tatsächlich Tätigkeiten bewertet. Es gibt so Arbeitsbewertungsverfahren, wo man das genau machen könnte.
Also das gibt es schon. Das ist
die,
schon
die Verfahren, die gibt es, das kann man sozusagen, es ist zwar ein bisschen aufwendig, aber das könnte man machen und könnte irgendwie Stück für Stück sozusagen die Tätigkeiten, die Entlohnung der Tätigkeiten anpassen. Es gibt mittlerweile ein sogenanntes Entgelttransparenzgesetz, hat die Große Koalition gemacht, hat das so als großen Wurf bezeichnet. Ich habe das sehr stark kritisiert damals, das Gesetz, weil es absolut unverbindlich ist. Transparenz allein nutzt auch nichts. Ja. Also da müsste man einfach wirklich, wirklich nochmal nachbessern und die Hürden ein bisschen höher setzen, dass tatsächlich die gleichen Löhne bezahlt werden. Was ich ganz wichtig fände, wäre vor allem auch ein Verbandsklagerecht für Gewerkschaften und Verbände, die sich eben mit Gleichstellung beschäftigen. Mhm. Verbandsklagerecht bedeutet jetzt nicht, dass man für eine Frau stellvertretend irgendwie klagt, sondern ein Verbandsklagerecht greift dann, wenn es darum geht, dass strukturelle Diskriminierung ist und man also die strukturelle Diskriminierung aufdecken will, beziehungsweise anzeigt und auch eben vor Gericht bringt. Das wäre total wichtig, weil ich glaube, damit könnte man wirklich ja, im Sinne von gleicher Lohn für gleiche Arbeit und könnte man wirklich was tun, dass Entgeltdiskriminierung eben ein bisschen mehr der Vergangenheit anhört. Wichtig ist natürlich auch zu wissen, dass es vor allem auch eine Sache, also dass wir was in den Köpfen der Menschen verändern müssen, ja. Das eine sind Gesetze, auf der anderen Seite muss man eben auch noch immer, leider Gottes, immer noch in den Köpfen der Menschen was verändern. Also es gibt die Antidiskriminierungsstelle des Bundes und die macht jährlich auch einen Bericht, was sie so an Anzeigen hat und so weiter. Und da merkt man immer wieder, da muss man schon noch viel Aufklärungsarbeit machen. Also da gab es mal einen Fall zum Beispiel, da hat ein Schlosser eine Frau ausgebildet, also eher untypisch. Und bis dahin war dann alles klar während der Ausbildung und dann ist sie angestellt worden und dann hat sie gemerkt, dass sie um einiges weniger verdient als ihre männlichen Kollegen. Und dann hat er gesagt, ist doch logisch, das ist ja auch eine Frau und deswegen kriegt sie auch weniger Geld. Also auch diese Fälle gibt es noch, von daher müssen wir unbedingt auch was in den Köpfen der Menschen verändern.
Ja, ein großes Thema auch gerade in den Köpfen der Menschen sind ja Frauen in Führungspositionen oder auch generell Menschen, die eine Familie haben und viel Zeit auch mit Kindererziehung bringen. Also Führungspositionen sind ja meistens mindestens 40 Stunden Wochen, eher mehr. Und da ist es auch in manchen Positionen, zum Beispiel im DAX, gar nicht möglich, diese Stelle auf zwei aufzuteilen zum Beispiel und zweimal 20 Stunden Stelle draus zu machen. Also nicht familienfreundlich. Wie schaffen wir es, Arbeitsplätze familienfreundlicher zu machen?
Also als erstes mal vielleicht nochmal, wenn es um die Führungspositionen geht, also wir brauchen auf jeden Fall die Frauenquote, ja, und die muss natürlich nochmal angeschärft werden, weil ohne Druck, da tut sich gar nichts. Also dass alles freiwillig irgendwie sich verändert, das haben wir über die Jahre hinweg gesehen, dass sich da gar nichts tut. Zum Beispiel die Vorstände, wenn die selbst freiwillig selbst Zielgrößen sich stecken können, dann ist die Realität so, dass 3/4 der Unternehmen als Zielgröße 0 haben. Ja. Also von daher merkt man, da gibt es keine ambitionierte Ziele. Von daher brauchen wir die Frauenquote. Und die muss mindestens so hoch sein, dass mindestens ein Drittel sozusagen Frauen sind, weil erst dann sozusagen eine kritische Masse entsteht, die dann tatsächlich zur Veränderung führt. Das ist wissenschaftlich erwiesen. Also man braucht eine gewisse Größe, sonst passiert nichts. So, das ist das eine. In den Führungspositionen vielleicht noch, da könnte man, also da fehlen zum Beispiel Elternzeitregelungen, fehlen im Aktienrecht. Ja? Das heißt,
das existiert gar nicht.
Nee. Also von daher wäre es auch wichtig, dass man da, wo es um Führungspersonen geht, die gleichen Rechte und Pflichten sozusagen mit aufnimmt wie an anderer Stelle. Und das Entscheidende ist im Endeffekt, wir brauchen einfach, jetzt bin ich bei der Familienfreundlichkeit, wir brauchen gute Rahmenbedingungen, die vieles ermöglicht, die überhaupt partnerschaftliches Miteinander tatsächlich ermöglicht und eben auch Anreize gibt, ja, dass eben auch Männer Care-Arbeit in der Familie eben übernehmen. Zum Beispiel Elternzeit würden wir gerne verändern. Momentan gibt es ja so zwei Vätermonate. Wir würden gern das erweitern auf 8-8-8. Das heißt, 8 Monate die Frauen, 8 Monate der Mann. Und wenn beide sozusagen diese 8 Monate jeweils genommen haben, dann gibt es nochmal 8 Monate, die dann nochmal so aufgeteilt werden können.
Zur freien Verfügung.
Genau, zur freien Verfügung. So, das ist das eine. Und was ich, und jetzt bin ich wieder ein Stück weit bei Arbeit, aber extrem wichtig finde, ist, dass Arbeit ins Leben passen muss. Weil ich glaube, dann erst können wirklich partnerschaftliche Lebensentwürfe auch tatsächlich umgesetzt werden. Und Arbeit muss ins Leben passen, bedeutet für mich, dass wenn man arbeitet, dass man als Vater oder Mutter beide Zeitsouveränität bekommt, dass man eben mehr Mitspracherechte bekommt über die Dauer, die Lage und der Ort der Arbeitszeit.
Ganz konkret, dass es kein Problem ist, das Kind um eins beim Kindergarten
abzuholen. Genau, zum genau. Beispiel. Das ist die Lage der Arbeitszeit. Das hört sich irgendwie so, als wenn es nicht wichtig wäre. Nein, es ist total wichtig. Ja?
Ja.
Wann ich arbeite, wann ich anfange, wann ich eben Ende habe. Oder geht nicht nur um Kinder. Wenn ich einfach sage, nein, ich will jetzt immer den, ich brauche den Freitagnachmittag, weil da werde ich mich um meine, muss ich, oder will ich mich um meine kranke Mutter kümmern ein
bisschen. Was ja auch mehr genau. werden wird. Wir werden ja älter.
Genau, genau. Also, ich bin überzeugt, wenn die Lage der Arbeitszeit mehr gestaltbar wäre, natürlich immer bei den Jobs, wo es möglich ist, logischerweise, bin ich mir auch sicher, gäbe es weniger Minijobs zum Beispiel, weil die Frauen dann auch sagen, ja, dann kann ich auch mehr arbeiten, wenn ich es dann passend so legen kann, dass es bei mir eben wirklich dann passt ins Leben. Oder Homeoffice ist die andere Sache und natürlich die Dauer, ganz, ganz wichtig, ja, der Lebensverlauf, der ist so unterschiedlich, ja, wenn ich jung bin und aus dem Studium oder aus der Ausbildung komme, dann kann ich mehr arbeiten, da will ich mehr arbeiten, da habe ich die Zeit und so. Irgendwann kommen Kinder, dann brauche ich eben mehr Zeit für die Kinder, dann wieder vielleicht ein bisschen mehr und dann kommen die kranken Eltern, ja, dann wieder weniger. Also der Lebensverlauf, der ist nicht immer gleich und von daher muss es möglich sein, viel einfacher, als es jetzt ist, dass die Dauer eben flexibler gehandhabt wird. Und da brauchen die Beschäftigten, brauchen da Rechtsansprüche, sonst wird es nicht funktionieren. Und deswegen ist mir eben dieses kleine Wörtchen Zeitsouveränität so wichtig, weil ich glaube, dass es unheimlich viel bewirken würde.
Ja, sehr schön. Eine weitere Facette der Gleichstellung ist ja nicht nur die Gleichstellung zwischen Mann und Frau, sondern auch die Gleichstellung zwischen Generationen. Und da sich, wie wir eben schon angesprochen haben, die Bevölkerung im Alter so stark verändern wird, es wird immer mehr ältere Menschen geben und weniger junge, wird sich das natürlich auch an der Wahlurne zeigen. Da wird ja die Macht in der Demokratie ausgeübt, ein Volk bestimmt, wie es gerne regiert werden möchte. Und dann werden ja immer mehr junge Menschen, mehr oder weniger von den alten Menschen regiert werden. Wie können wir dem denn gesellschaftlich begegnen und wäre es dann vielleicht sinnvoll, das Wahlalter herabzusetzen, zum Beispiel auf 16?
Ich würde es jetzt nicht so ausdrücken, dass die Älteren sozusagen über die Jungen regieren oder so. So würde es vielleicht nicht ausdrücken. Aber,
bisschen überspitzt.
Nein, aber das Entscheidende ist natürlich, alles, was wir heute entscheiden in der Politik im Bundestag, hat in der Regel oder in den allermeisten Fällen was mit Zukunft der jungen Menschen zu tun. Von daher ist es natürlich richtig, dass junge Menschen ausreichend mitbestimmen können und das fängt nun mal bei der Wahl an und von daher sind wir ganz klar dafür, dass wir das Wahlalter auf 16 Jahre runtersetzen und trotzdem möchte ich auch sagen, natürlich ist das auch mein ganz persönlicher Anspruch an Politik und auch im Bundestag, dass Politik nachhaltig auch im Sinne von zukunftsfähig sein muss und dass es natürlich immer so sein muss, dass alle Generationen sozusagen im Blick genommen werden müssen. Ja? Wir müssen die Alten genauso, ja, wenn es um, was weiß ich, Mobilität etc. geht, müssen wir auch die alten Menschen im Blick haben. Und also von daher ist es wichtig, dass man alle Generationen im Prinzip zusammenarbeiten. Aber wie gesagt, ich wäre auch dafür, dass das Wahlalter auf 16 runtergesetzt wird. Wichtig in dem Zusammenhang ist aber auch, dass ich schon auch die jungen Menschen dazu auffordere, dass ihnen ein Wahlalter 16 im Endeffekt zu wenig ist, ja, dass sie sich dann wirklich einmischen. Und da gibt es natürlich viele Möglichkeiten. Die können in Parteien eintreten, die Grüne Jugend in Reutlingen zum Beispiel, ja. Oder sie können bei irgendwelchen NGOs mitmachen oder sie können sich in den Jugendgemeinderat oder in den Gemeinderat wählen lassen. Also es gibt so viele Möglichkeiten, wo man sich engagieren kann, wo man mitmachen kann, mitgestalten kann und eben auch kritisch mit dabei ist. Und das würde ich oder hoffe ich immer, dass viele junge Menschen da auch tatsächlich sich engagieren.
Jetzt sind wir ja, auch wenn wir jetzt viel über Inhalte geredet haben, immer noch im Wahlkampf. Und da fällt mir von gestern bei der Robert-Habeck-Veranstaltung ein toller Satz ein, den du gesagt hast, und zwar auf die Frage, warum sollten wir die Grünen wählen? Und erinnerst du dich?
Ja.
Magst du ihn nochmal für unsere Zuhörer sagen?
Also ich hab zwei Dinge gesagt. Man sollte Grün wählen, weil wir die einzige Partei sind, die tatsächlich nachhaltig Politik denkt. Das heißt, dass wir Ökologie, Ökonomie und Soziales zusammendenken. Dass einfach nur, wenn diese Balance hergestellt sind, glaube ich, wirklich gute Lösungen rauskommen. Und der zweite Aspekt ist, den ich wirklich leidenschaftlich vertrete, ist, dass wir in unserer Programmatik ganz klar sagen, dass wir Klimaschutz wirklich konkret umsetzen wollen, durchsetzen wollen. Und dass wir aber genauso konsequent eben diesen Klimaschutz mit einer Politik für mehr soziale Gerechtigkeit verbinden wollen. Und beides ist enorm wichtig. Auf der einen Seite müssen wir unsere Lebensgrundlagen schützen und auf der anderen Seite müssen wir eben unseren gesellschaftlichen Zusammenhalt stärken. Von daher ist beides, Klimaschutz und soziale Gerechtigkeit, wichtig.
Das war doch ein wunderbarer Abschlusssatz. Vielen Dank fürs Zuhören.
Tschüss.
Tschüss.